Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 80. Er nahm sie bei der Hand und führte sie nach dem Ausgange der Schlucht hin, wo die Pferde standen, welche aber von hier aus nicht mehr gesehen werden konnten. Richemont und Reillac blickten einander an. »Rasch ihn nach«, flüsterte der Letztere, indem er Miene machte, sein Versteck zu verlassen.
»Halt, keine Dummheiten, Baron«, warnte der Kapitän, indem er ihn zurückhielt. »Wir müssen hier bleiben.«
»Ah, warum?«
»Erstens könnten wir uns verraten, so dass er uns bemerkt, und dann wären die Diamanten für uns verloren, denn wir würden den Ort nicht erfahren, an welchem sie stecken.«
»Das ist allerdings wahr.«
»Und zweitens ist uns der Schmuck ja gewiss. Er holt ihn doch hierher.«
»Wird er auch Wort halten?«
»Jedenfalls, aber sagen Sie, haben Sie alles gehört?«
»Jedes Wort.«
Die Augen des Kapitäns glühten vor Habsucht. Er, der arme Teufel, welcher des Geldes wegen so vieles gewagt und getan hatte, des Mammons wegen vor keiner Untat zurückgeschreckt war, stand oder lag vielmehr hier vor der Quelle eines Reichtums, der groß genug war, ihn tausendmal aus allen Verlegenheiten zu reißen. Aber an dieser Quelle lag noch ein zweiter. Sollte dieser auch mittrinken, mitgenießen können? Hatte dieser zweite nicht die Wechsel in der Tasche, welche der Grund so vielen Ärgers gewesen waren? Hatte dieser zweite nicht Margot zu seiner Universalerbin eingesetzt, und sie konnte ihn nur dann beerben, wenn er tot war? Ein finsterer Gedanke zuckte durch Richemonts Gehirn, und dieser Gedanke wurde sofort zum festen Vorsatze.
»Was sagen Sie dazu?« fragte er.
»Außerordentlich, ganz außerordentlich.«
»Ja, wer hätte dies gedacht? Aber hatte ich nicht recht, als ich sagte, dass wir hier ein Geheimnis erfahren würden?«
»Ja, wunderbar. Wer kann hier eine vergrabene Kriegskasse vermuten?«
»Und wie schön hat dieser Königsau uns den Ort verraten.«
»Prächtig, Kapitän, prächtig. Aber wie ist er selbst denn eigentlich zu diesem Geheimnisse gekommen?«
»Wer weiß es, wären wir eher gekommen, so hätten wir es gehört. Doch ist das ja ganz gleichgültig. Es fragt sich nur, was wir tun werden.«
»Nun, das ist doch sehr einfach.«
»Was meinen Sie?«
»Zunächst nehmen wir sie gefangen, verraten aber nicht, dass wir sie belauscht haben. Wir bringen alle vier zum Kaiser und dann...«
»Nun, dann?«
»Dann holen wir uns die Kasse.«
»Wenn wir diesen Plan ausführen wollen, dürfen wir sie aber hier nicht gefangen nehmen.«
»Warum nicht?«
»Weil sie sonst wissen würden, dass wir sie belauscht haben, und dann wäre die Kasse für uns verloren.«
»Das ist wahr. Es wird also am besten sein, wir sehen uns erst das Vergraben der Diamanten mit an, und dann wird sich ja ganz von selbst ergeben, was zu tun ist.«
»Richtig, aber da wollen wir etwas tiefer in das Gebüsch kriechen. Wir könnten leicht bemerkt werden.«
»Ja, kommen Sie.«
Reillac kroch voran und Richemont folgte ihm, platzierte sich aber in der Weise ein wenig rückwärts neben ihm, dass es ihm leicht war, seinen Plan in Erfüllung zu bringen. Er griff nämlich, unbemerkt von dem anderen, in seine Tasche und zog einen Nickfänger hervor, welcher, sobald die Klinge aufgeklappt war, einen Dolch bildete.
»Und wenn wir die Kriegskasse haben, was tun wir mit ihr?« fragte er, um den anderen zu beschäftigen.
»Teilen, natürlich«, antwortete Reillac. »Wir haben heute beide den glücklichsten Tag unseres Lebens.«
»Beide? Oh nein.«
»Nicht? Inwiefern nicht? Sie werden doch nicht so dumm sein, eine Teilung des Schatzes auszuschlagen.«
»Nennen Sie das wirklich dumm?«
»Natürlich.«
»Warum?«
»Nun, wer soll die Kasse denn sonst erhalten als wir? Wollen Sie sie gar dem Staate überlassen?«
»Das fällt mir gar nicht ein, aber auf eine Teilung brauche ich trotzdem nicht einzugehen. Ich brauche das Geld für mich allein.«
»Ah, meinen Sie?« fragte der Baron, indem er eine Bewegung machte, sich nach ihm um- und zurückzudrehen. »Sie denken, ich soll den Schatz Ihnen allein überlassen, Kapitän?«
»Ja.«
Nein, so verrückt bin ich doch nicht, denn... Er
stieß diesen Ruf nur halblaut aus. Mehr war ihm nicht möglich, denn gerade in diesem Augenblicke war Richemonts Klinge ihm durch den Rücken genau bis in das Herz gedrungen. Ein krampfhaftes Zittern durchlief seine Glieder, dann streckten sich seine Extremitäten. Er war tot.
»So, mein Baron«, grinste der Kapitän, »nun teilen Sie, mit wem Sie wollen. Sie haben meinen Vater verführt und mich unglücklich gemacht. Sie haben den Grund gelegt zu allem, was ich bin. Jetzt kommt die Strafe. Dem Kaiser werde ich sagen, dass Königsau sie im Kampfe erstochen habe.
Die Kriegskasse ist mein, die Diamanten werden mein und die Wechsel auch.«
Er öffnete den Rock des Toten und visitierte die Taschen desselben. Er fand eine reich gespickte Börse und ein Portefeuille, welches voller Banknoten war. Auch die Wechsel und die kaiserliche Bestätigung der Verlobung befanden sich darin.
»Das genügt, um Margot zu seiner Universalerbin zu machen. Sie wird in meine Hand gegeben sein. Folglich bin ich der eigentliche Erbe«, murmelte er. »Jetzt nun mag Königsau kommen und die Steine vergraben. Ich schieße ihn einfach nieder, sobald er im Begriff steht, sein Pferd wieder zu besteigen.«
Während er auf das Erscheinen des Leutnants wartete, steckte er seinen Raub zu sich. Er hatte das kaum getan, so fuhr er zusammen, denn ein Schuss erscholl.
»Was war das?«
fragte er.
»Ein Schuss? Donnerwetter! Noch einer! Und noch einer! 3 Schüsse! Sie kamen aus der Gegend, wo die Köhlerhütte liegt. 3 Schüsse und 3 Wächter bei den Gefangenen? Was ist da vorgegangen? Ich muss es wissen!«
Er kroch eilig aus den Sträuchern hervor und sprang dem Ausgange der Schlucht zu. Dort blieb er einen Augenblick halten.
»Die Pferde, fort«, sagte er,
und sich mit der Faust an den Kopf schlagend, fügte er hinzu.
»Beim Teufel, dieser Königsau ist mir wirklich abermals überlegen gewesen. Die Kasse liegt da, aber das mit den Steinen war Schwindel, augenblicklich erdacht, um mit guter Manier fortzukommen. Denn jetzt ist es gewiss, dass er mich bemerkt und gesehen hat. Aber noch sind wir nicht fertig, Monsieur Königsau. Noch bin ich da, um ein letztes Wort mit Ihnen zu sprechen.«
Seine beiden Pistolen ziehend und schussfertig haltend, eilte er auf die Köhlerhütte zu, sich jedoch vorsichtig in Deckung der Bäume haltend. Seine Vermutung war eine ganz richtige. Als Königsau die Hand der Geliebten ergriffen und mit ihr die Pferde erreicht hatte, band er die Letzteren los und sagte leise, »Schnell auf die Pferde, Margot, schnell, schnell!« »Warum?« fragte sie ganz erstaunt über den plötzlichen, ganz veränderten Ausdruck seiner Gesichtszüge. »Das sage ich dir noch.« Bei diesen Worten hatte er sie auch bereits in den Sattel gehoben. Im nächsten Augenblick saß auch er auf, ergriff den Zügel ihres Pferdes und lenkte nach der Hütte zurück, aber auf einem Umwege. »Zurück?« fragte sie. »Warum?«
»Um Mama zu retten«, antwortete er.
»Zu retten? Befindet sie sich denn in Gefahr?«
»In einer sehr großen. Sie ist gefangen.«
»Mein Gott, das ist ja unmöglich. Wie könntest du das wissen?«
»Ich weiß es. Weißt du, wen ich gesehen habe, als wir auf der Stelle standen, wo die Kriegskasse liegt?«
»Wen?« fragte sie voller Angst.
»Deinen Bruder. Er lag in dem Gebüsch, und hart neben ihm bemerkte ich noch 2 Beine. Sie haben unsere Spur gefunden, sie sind uns gefolgt und haben uns belauscht. Sie wissen nun auch das Geheimnis der Kriegskasse. Ganz sicherlich hätten sie mich erschossen und dich gefangen genommen, wenn ich nicht augenblicklich die Fabel von den Diamanten erfunden hätte.«
»Das war nicht wahr?«
»Nein, ich sagte es nur, um uns zu retten. Sie haben uns erlaubt, uns zu entfernen, weil sie dachten, auch in den Besitz der Steine zu kommen, welche ich auch eingraben wollte.«
»O, ihr Heiligen! Meine Mama! Hugo, mein Hugo, was ist zu tun? Was ist mit ihr geschehen?«
»Wenn die Verfolger sich bereits in der Schlucht befinden, so ist als ganz sicher anzunehmen, dass sie die beiden Zurückgelassenen schon vorher in ihre Gewalt bekommen haben.«
»So sind sie verloren?«
»Noch nicht. Es kommt darauf an, mit wie vielen Verfolgern wir es zu tun haben.
Ich lasse dich hier zurück und gehe rekognoszieren.« Sie waren an ein dichtes Tannicht gekommen, welches nicht weit von der Köhlerhütte lag. Hier hielt er die Pferde an.
»Nein, um Gottes Willen, verlass mich nicht«, bat sie.
»Sei ohne Sorge«, beruhigte er sie. »Hier bist du sicher. Ich komme ganz gewiss zurück.«
»Ist es wahr?«
»Ja, mein Leben.«
»Du wirst dich in keine Gefahr begeben, ohne mich vorher zu fragen?«
»Nein.«
»Nun, so gehe, Hugo. Aber denke an mich. Ich wäre dann ohne alle Rettung verloren, wenn auch du ergriffen würdest.«
Er stieg vom Pferde und schlich sich nach der Hütte hin. Als sein Blick sie zu erreichen vermochte, sah er Frau Richemont gefesselt an der Erde sitzen. Neben ihr lag Florian, an Händen und Füßen gebunden, und daneben standen drei französische Soldaten als Wächter. »Arme Teufels«, sagte er, »aber ich darf sie nicht schonen.« Er schlich sich glücklich bis an diejenige Wand der Hütte, welche der beschriebenen Gruppe entgegengesetzt lag, und zog seine beiden geladenen Pistolen, deren Hähne er spannte. Er tat dies sehr vorsichtig, aber den kriegsgeübten Ohren der Franzosen entging dieses eigentümliche Knacken nicht. »Wer da?« fragte der eine, indem er rasch um die Ecke trat. Da erhielt er in demselben Augenblicke Königs Auskugel in den Kopf, und ehe die beiden anderen zu den Waffen greifen konnten, hatte sie das gleiche Schicksal ereilt. »Herr Leutnant«, rief Florian erfreut.
»Oh, mein Sohn«, stimmte Frau Richemont bei.
»Gelungen«, rief Hugo, den Gefangenen die Bande zerschneidend. »Aber vor allen Dingen, mit wie vielen haben wir es zu tun?«
»Nur der Kapitän und Rejac«, antwortete Florian.
»So, schnell auf die Pferde, ehe sie kommen.« Diesem Rufe wurde schleunigst Folge geleistet, und dann ging es der Stelle zu, an welcher sich Margot befand. Sie hatte natürlich die Schüsse vernommen und schwebte in höchster Angst. Ihr Gesicht hellte sich auf, als sie die Nahenden erblickte.
»Wer hat geschossen?«,
fragte sie, noch immer nicht beruhigt.
»Ich«, antwortete der Leutnant.
»Auf wen?«
»Später, später. Jetzt haben wir keine Zeit zu Auseinandersetzungen. Kommt, kommt mir nach!«
Er ritt voran, und zwar wieder nach der Schlucht zurück. Wäre er nicht den vorigen Bogen geritten, so hätte er auf Richemont treffen müssen, welcher da eben jetzt zur Hütte eilte. Als er in die Schlucht einbot, fragte Florian erstaunt:
»Warum hier herein?«
»Nicht fragen, sondern folgen. Wir müssen dieses Gras ein wenig zerstampfen, aber schnell!« Er lenkte sein Pferd der Stelle zu, an welcher er Richemont gesehen hatte, und bemerkte eine fürchterliche Blutlache.
»Was ist das?« fragte er.
»Blut? Die beiden können nicht mehr hier sein. Sie haben die Schüsse gehört und sind jedenfalls fortgeeilt, um ihren Untergebenen Hilfe zu bringen.«
»Was ist es?«
Florian war nämlich vom Pferde gesprungen und an das Gesträuch getreten, wo man die Lache bemerkte.
»Herrgott, ein Toter«, sagte er.
Die beiden Damen wendeten sich schaudernd ab. Königsau aber sprang auch vom Pferde und trat herzu. Sie zogen den Körper aus dem Busche heraus und drehten ihn um.
»Rejac«, rief Florian ganz und gar erschreckt.
»Ja, Rejac«, bestätigte Königsau. Er bog sich zu dem Toten nieder, um ihn zu untersuchen. »Er ist noch warm, aber tot. Ein Stich durch den Rücken in das Herz. Uhr und Börse, alles fort. Kapitän Richemont ist der Mörder.« Frau Richemont stieß einen Schrei des Entsetzens aus.
»Gott, das ist nicht möglich«, rief sie.
»Er war es. Es war kein anderer bei dem Barone. Ich kenne den Grund, weshalb er diesen erstochen hat. Aber jetzt haben wir keine Zeit. Es kann uns in jedem Augenblicke eine Kugel treffen. Fort von hier. Der Tote mag liegen bleiben.« Er tummelte sein Pferd noch einige Male dorthin und her um den Platz, den er als die Stelle des Schatzes bezeichnet hatte, möglichst unkenntlich zu machen, und dann ritten sie gleich an der Böschung der Schlucht empor, um keinen Umweg zu machen. Als Richemont bei der Hütte ankam, erblickte er die drei Toten.
»Hölle und Teufel, er hat sie erschossen und die Gefangenen befreit«, rief er. »Wo aber sind sie hin? Er hat mich in der Schlucht gesehen. Er wird wieder hin sein und auch mit mir abzurechnen, aber da soll er sich irren. Meine Kugel trifft ihn, ehe er mich erblickt.«
Er band die mitgebrachten Pferde los und ließ sie, außer dem seinigen, welches er bestieg, frei. Dann ritt er nach der Schlucht zurück. Erst nach längerem Rekognoszieren bemerkte er, dass sie verlassen war. Er ritt in sie hinein und betrachtete alles.
»Ja, Sie sind hier gewesen«, knirschte er grimmig. »Sie haben den Boden zerstampft, aber ich werde die Kasse dennoch finden. Und da, Donnerwetter, da liegt der Baron. Sie haben ihn gefunden. Sie wissen, dass ich ihn erstochen habe. Das kann schlimm ausfallen. Schnell ihnen nach. Die beiden Kerls müssen sterben. Mutter und Schwester habe ich nicht zu fürchten.«